Grüß euch zu einer neuen Episode von Dei Wohin. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, den Betrieben, den künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Am 23. Oktober war der große Brecheltag im Freilichtmuseum Stübing und ich habe mich über die vielen, vielen Menschen so gefreut, die mit Begeisterung das alte Handwerk des Leinenmachens dort angeschaut haben. Ich habe mich auch über die vielen Fragen und die Wertschätzung sehr gefreut, denn das zeigt mir, dass das alte Handwerk gerade in der heutigen Zeit auf fruchtbaren Boden stößt. Für all jene, die nun den Brecheltag versäumt haben oder sogar das Freilichtmuseum Stübing nicht kennen, möchte ich nun einen kleinen Einblick in dieses wirklich wunderbare Museum geben, das zu den 10 größten Europas zählt. Die Anfänge des Museums liegen in Stockholm, besser gesagt im 1891 gegründeten Freilichtmuseum Skansen. So kam es schon in der österreich-ungarischen Monarchie zu der Idee, so ein Freilichtmuseum auch in Österreich zu gründen. 1908 versuchte schon der Hausforscher Rudolf Mehringer, ein Freilichtmuseum im Grazer Lechwald zu verwirklichen. Das scheiterte aber. Ein weiterer Versuch wurde vom Architekten Hans Wolfsgruber 1910 gestartet. Er sollte am Linzer Böstlingberg errichtet werden. Auch das scheiterte und so übergab er die Pläne der Stadt Wien. Der Wiener Gemeinderat Hans Arnold Schwer wollte 1914 am Wiener Kahlenberg dieses Museum errichten, aber der Erste Weltkrieg verhinderte diese Umsetzung, genauso wie die Pläne für Innsbruck und Salzburg. Immer wieder gab es Pläne für ein gesamtösterreichisches Museum, die aber aus verschiedenen Gründen nicht verwirklicht werden konnten. So entstanden kleinere, regional beschränkte Museen in ganz Österreich. Die Vision, ein gesamtösterreichisches Freilichtmuseum zu gründen, ließ aber auch den Grazer Viktor Gerramt nicht los. Er war Schüler von Rudolf Mehringer. Alle seine insgesamt 4 Versuche scheiterten. So sollte 1922 ein Museum am Grazer Schlossberg, 1930 am Grazer Rosenhain, danach am Fuße des Grazer Schlossbergs errichtet werden. Die Umsetzung des Museums gelang Professor Viktor Herbert Böttler, der ein ehemaliger Schüler von Viktor Gerramt war. Im Jahre 1962 mit Hilfe der Bundesregierung und aller Bundesländer. So konnte im Enzenbachgraben, das liegt ca. 10 Kilometer von Graz entfernt, ein noch ursprünglicher Platz gefunden werden, der die Besucher in die vergangene Zeit reisen lässt. Professor Böttler suchte nun alte, oft schon vom Verfall bedrohte Gebäude, die für eine Region in Österreich sehr typisch gebaut waren, ließ diese abtragen und im Freilichtmuseum wieder originalgetreu aufbauen. Zudem wurden alte bäuerliche und handwerkliche Geräte gesammelt und in den dazugehörigen Häusern ausgestellt. Auf insgesamt 65 Hektar Grund mit einer Länge von ca. 1,4 Kilometern befinden sich mittlerweile 103 Objekte. Darunter Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude, Werkstätten, Mühlen und sogar ein Taubenkobel sind zum Betrachten. Seit 2019 ist nun das Österreichische Freilichtmuseum Teil des Universalmuseums Joanneum. Ich habe euch Bilder und Informationen zum Freilichtmuseum in den Shownotes verlinkt. Warum mir dieses Museum so gut gefällt? Dieses Museum ist nicht nur ein Ich-gehe-hin-und-schau-mir's-an-Museum, es ist ein Ort der Bewahrung und Weitergabe alter Techniken und alten Wissens. Ein Mitmach- und ein Lernort, das uns unsere Unabhängigkeit von Lieferketten und Energiekrisen sichert. Die Mitarbeiter des Museums freuen sich über Fragen und geben gern ihr Wissen weiter. So kann man in verschiedenen Kursen lernen, wie zum Beispiel ein Dach mit Schindeln gedeckt wird, wie man sich einen Löffel schnitzt oder eben sich Kleidung aus Flachs macht. Und so war es nun am Sonntag soweit. Der große Brecheltag fand im Freilichtmuseum statt und ich durfte dort ein Interview mit Herrn Silos führen, der mir über den Anbau und das Brecheln erzählte. So, jetzt sind wir beim Brecheltag in Stübing. Darf ich da draufsetzen? Nein, das macht nichts, das passt schon. Ja. Ja, wir sitzen da beim Brecheln.
Wie schaut das jetzt genau aus? Wir haben jetzt da den Flachs angebaut und der wächst jetzt 100 Tage und dann tue ich den ernten. Und was passiert dann?
Ja, ganz wichtig beim Ernten ist, das ist die einzige Arbeit, wo man kein Werkzeug braucht. Heißt auch im bayerlichen Dialekt Haarraufen. Mhm. Zum Flachs sagt man ja ein Haar.
Ja.
Deswegen heißt es ja Haarstuben.
Aha.
Und man hat ja, wenn man auch anschaut, wenn er brechelt, ist er ja wirklich Haar. Schaut aus wie Haar. Man hat ja auch gesagt, ab zu einem blonden oder brünetten Mädchen hat man ja auch gesagt, ein Flachshaar als Dirndl. Und man hat es ja auch im Brauchtum verwendet. Zum Beispiel die Berchten, die vom 5. auf 6. Jänner kommen, da gibt es ja auch sogenannte Haarberchten, die haben ja das vorne übers Gesicht aber hinten gehabt, diese Flachs. Dass sie nicht erkennbar waren als Maske quasi. Ja, was passiert? Nach dem Haarraufen wird er einmal abbult. Abbulten ist, man tut die Samenkapseln vom Stängel trennen. Da gibt es eine eigene Vorrichtung, den sogenannten Riffelkamm. Und wenn das fertig ist, dann legt man auf der Wiese auf. Dann kommt er in die sogenannte Taurölze. Und in der Taurölze bleibt er dann je nachdem 2,5-3 Wochen liegen.
Ja genau, da hätte ich jetzt gleich eine Frage dazu. Wie weiß ich, wann der jetzt da fertig geröstet ist?
Wenn er fertig ist, ich probiere einfach immer und schaue, wie weit sich das schon löst. Ich nehme einfach ein Schipperl. Was ganz gefährlich ist, was mir auch schon passiert ist, zu lange, wenn man legt aus dem Morb da rot, dann ist er hin. Dann bricht er.
Ja.
Also er fault an.
Okay.
Und deswegen gehe ich noch so nach 1,5 Wochen draht man ihn einmal um.
Ja.
Und dann gehe ich halt meistens so alle 2 Tage schon schauen, weil ich zu viel Angst habe, dass mir das wieder passiert.
Okay.
Und da merkt man schon, wie er schön morb ist und dass er sich schön löst schon.
Ja, super. Und dann nehme ich das her und dann wird er mal getrocknet, nehme ich an, oder?
Ja, dann meistens, so wie jetzt, wir haben den erst jetzt am vorigen Mittwoch zusammengeklappt und am Donnerstag haben wir ihn in die Brechelstube reingegeben.
Gut, was passiert denn in der Brechelstube?
Ja, Brechelstube kann man sich vorstellen, es gibt verschiedene Arten. In Tirol heißt es sogar Badstube, weil dort hat man ja bis zur Maria Therese auch ein Schwitzbäder eingenommen. Und das war der Maria Therese nachher nicht mehr recht, weil Mantel und Weibel da nackt der Banane sitzen. Und hat trotzdem aber den Namen Badstube erhalten. Und das ist einfach, kann man sich vorstellen, wie eine Sauna. Da ist ein Ofen, reingeheizt wird und der erwärmt diesen Raum. Also richtig heiß und dort wird der Flachs gedörrt, kann man sagen. Es gibt eine andere Methode aber auch, und zwar, das ist so wie bei den Sölchiten. Da hat man einen unterirdischen Kanal, 5-6 Meter lang, da heizt man zum Beispiel da unten und da oben steht aus Holz ein viereckig Zusammenzimmer der Kasten, der ist so tischhoch, auf den sind Stangeln draufgelegt und da wird der Haar direkt aufgelegt. Mit dem Nachteil, er hat zwar die Hitze, aber du hast den Racher dabei.
Mhm.
Ja, und dann wird er richtig dürr, dass er richtig, er muss richtig rauschen, das hört man dann schon, wenn man angreift. Und dann außer und je trockener das ist, umso besser lässt er sie brecheln, weil sie die Holzanteile am besten lösen für die Fasern. So.
Und jetzt sieht sie daneben und da habe ich ein Brechel. Das ist so ein Gerät mit sozusagen rechts und links ein Holz und in der Mitte auch Holz.
Mhm.
Und da wird dann sozusagen das abgebrochen. Und da sehe ich, da gibt es verschiedene Orten. Das eine ist mit einer Rille in der Mitte und bei dir ist mit zwei. Ist das ein Unterschied oder ist
auf
das nur...
Fälle. Wir sitzen da jetzt auf einer Brechel, die aus Tirol ist. Südtirol, Nordtirol, Osttirol, Kärnten. Da hat man solche Brecheln verwendet, zum Sitzen auch. Das sind die sogenannten, in der Steiermark heißen sie Wacker. Das sind zum Vorbrechen. Bei uns gibt es die auch in dieser Ausführung, aber da musst du die zugestellen. Oder sie sind einmontiert, zum Beispiel da drüben bei unserer Wagenhütte. Die hat man dann im Herbst ausgeräumt zum Brecheln. Da hat man eigene Öffnungen in die Durchzüge eingesetzt, wo man diese Brecheln montiert hat. Und mit dem Walker hat man vorgebrochen, einmal das Grobe weggebrochen, das geht relativ schnell, die sind auch sehr weit, wenn man da schaut. Ich sehe, wie das da krakelt.
Ja.
Und die Holzteile, die sogenannten Augen, die muss man schauen, dass man ausbringt. Bringt man mit der nicht aus, aber man hat nochmal vorgebrochen. Das Feine macht man dann mit den anderen Brecheln, mit den Feinen, da tut man dann wirklich schauen, dass man die feinen Holzteile so weit wie möglich entfernen kann. Weil das ist lästig, wenn man dann eine Leinwand hat, weil das sticht dann auf der Haut.
Ja. Und das geht jetzt nachher
zum Hecheln.
Ja, genau. Und dann zum Spinnen.
Zum Weber.
Dann werde ich jetzt einmal weitergehen zum Hecheln und du jetzt fragen. Dankeschön.
Bitte gerne.
Anschließend zeigte mir Alexandra das Hecheln. Hecheln nennt man den Vorgang des Auskämmens der Flachsfaser. In der Flachsfaser befindet sich nach dem Brecheln ja noch die Reste der Holzanteile, die die Flachsfasern umgeben. Diese müssen nun ausgekämmt werden.
So, jetzt haben wir da beim Hecheln. So, was machst du? Also du kriegst es jetzt da eigentlich, also die Fasern vom Brecheln um. Ja? Und was machst du jetzt erst einmal?
Also ich krieg die Fasern herüber und da sind eigentlich noch relativ viele verholzte oder holzige Anteile drinnen. Ja? Ich ziehe jetzt das ganze Material eigentlich so wie es ist, durch die Hechel durch. Das heißt, eigentlich wie beim Haarbürsten, ja, ich pressiere das richtig durch.
Also die Hechel ist so praktisch wie eine Bürste, die aber auch mit einem Dornen sind. Also das heißt eigentlich wie mit Nägel, die wahrscheinlich oben nicht ganz spitz sind.
Ja, die sind ganz spitz. Ja, okay. Also wenn man da anstößt, mhm. haben wir schon ein paar Mal halt, es ja. sind wirklich spitz, da kann man sie ja. echt wehtun. Also ich glaube auch, dass das gut ist, weil das, wenn du mit der Faser da drüber fährst, das gleich einmal ein bisschen aufsplitzt, sage ja. ich mal. Ja, und dadurch die hölzernen Anteile einfach rausgekriegst. Das sind ja. richtig spitze Eisenspitze.
Also wir haben ein Brett und dann haben wir eben einen so einen Kopf mit Nägeln. Genau. Und das ist dann die Hechel, ja?
Ja.
Und da ziehst du den genau durch.
Da ziehe ich eigentlich die Faser in der Länge nach durch sozusagen. Und durch das Durchziehen werden eben diese hölzernen Teile, die immer noch drauf sind auf den Fasern, auch nach dem Brecheln, immer wieder ausfrisiert.
Ja. Ja,
also man sieht am Boden rund um dumm liegen wirklich die Holzstickerler, die eigentlich raus sollen, weil du das ja beim Spinnen nicht gut brauchst.
Ja, genau, beim Spinnen brauche ich das gar nicht. Ja. Genau. Und was entsteht dann? Es entstehen dann zwei Teile. Also das, was aussortiert wird, das kommt dann.
Es entstehen zwei Teile. Der eine Teil ist der, wenn er richtig schön durchfrisiert ist, das sind dann diese langen, starken Fasern, die überbleiben, die mhm. du zum Spinnen kannst. Und der zweite Teil ist eigentlich der Abfall unter Anführungszeichen, das ist das Werk. Das sind jetzt so wirklich so aufgesplitzte Teile, wirklich, wie soll ich sagen, wild durcheinander gemischt. Das kann auch noch versponnen werden, wie ich heute gelernt habe, also das ja. habe ich nicht gewusst. Und das ergibt dann das wirklich gröbere Leinen, wo man früher dann auch gesagt hat, dass das kratzt auf der Haut und dass das echt unangenehm zum Tragen ist.
Den Erdäpfel sagt dann.
Zum Beispiel. Ja,
genau. Für ein rupfernes Leinen.
Ja, genau, ein rupfernes genau. Leinen. Oh, heute macht man daraus Dämmstoffe, Isoliermaterial, man kann es zu Papier verarbeiten. Wenn man daheim Viecher hat, kann man es auch als im Stall einstrahlen. Ja.
Ich habe gehört, du hast dann irgendjemandem erklärt, wie viel Hektar man braucht, wie viel Leinen.
Ja, also bei einem Hektar Flachsanbau kriegt man ungefähr 20.000 Kilometer Garn heraus oder 4.000 Quadratmeter Stoff.
Boah, 4.000 Quadratmeter, also das ist viel.
Ja.
Aber es ist auch viel Arbeit, wenn ja, ich mir denke, wenn ich mir jetzt nachher das alles, die ganze Handarbeit dazu denke, wie viele Stunden das ja. sein müssen, ja. oder?
Drum, ja. es steigt die Wertschätzung jedes Mal, wenn ich das da durch die Hechel durchziehe.
Ja.
Weil es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Schritte da notwendig sind, bis du so ein fertig
genau.
verwebtes Leinen in der Hand
ja.
hast. Also es ist echt spannend, ja.
Na schön.
Ja, das, ja. was auch noch ist, also ökologisch, biologisch, der Flachs bindet total viel CO2. Also ein Hektar Flachs bindet 3,7 bis 4 Tonnen CO2. Ja. Also es schon recht beachtlich.
Eigentlich müsste man das jetzt sagen, jeder muss in seinen Garten Flachs
anbauen.
Hätte man ja eigentlich hätte man eine positive ja. Bilanz.
Ja. Er braucht ja. auch nichts, er braucht kein Düngemittel, ja. keinen Pflanzenschutz, keine Bewässerung. Also es ist wirklich super eigentlich in ja. der heutigen Zeit.
Ein guter Vater.
Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Auch ich durfte meine Kunst des Flachsspinnens zeigen, das mit Wasser bzw. Spucke erfolgen muss, damit sich ein stabiler Faden bilden kann. Und Frau Heidi Joschi webte den Flachsfaden zum Leinen, das danach auf die Bleich gelegt werden musste. Das ist nun der Vorgang, bei dem das Leinen auf der Wiese durch das Sonnenlicht gebleicht wurde und einen schönen hellen Farbton bekam. Richtig weißes Leinen war wirklich wertvoll. Zum Schluss erzählte mir Herr Seelos noch über den Flachs im Ötztal und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Eine wirklich spannende Sache.
Also im Ötztal gibt es einen eigenen Flachs, hast du mir gerade erzählt.
Genau, also Ötztal war sehr berühmt für seinen Flachs, der war ja. sehr hochwertiger Flachs
ja.
und die haben sich ja wirklich spezialisiert gehabt drauf und weithin exportiert und in Lengefeld zum Beispiel hat es eine eigene Flachsschwingerei gegeben und zwar das war ganz was Einfaches, das ist mit Wasserrädern betrieben war, natürlich muss man sich vorstellen, auf einmal, wenn du beim Bach arbeiten musst, das war schon in einer Hütte drin, draußen kalt und feucht und war nicht so angenehm. Aber das ist ein, wie soll man sagen, ein großes Rad, Holzrad, nur so stark, aber 1,5-2 Meter groß. Und das sind wie Schwerter aus Holz. Und das dreht sich. Und diese Schwerter fahren so vorbei. Immer. Und dann hast du da ein Gegenholz, wo das Schwert so vorbeifährt. Und da hast du einen Flachs reingehalten. Und das war früher leichter, da hast du das, die Feinarbeit hast du mal beim Schwingen gemacht. Hast du auch Flachs schwingen. Und ja, weil die haben wirklich Unmengen produziert und die haben sich das dann schon gewaltig erleichtert durch
die Arbeit. Ja, in Lamprecht
war das eigentlich. Im Waldviertel haben wir auch.
Genau,
so ein Schwingrad steht sogar drin, im Waldviertelhof. Weil Waldviertel, Mühlviertel sind also die klassischen Flachsanbaugebiete.
Ja, Waldviertel. Und die Mühlviertel, da gibt es jetzt das Bertas Flachs, weil die Christiane Säuferlein, die hat ja
Bertas. Die war bei uns auch schon
Färben. Mit der Färben, genau. Und die hat aber Bertas Flachs jetzt, die hat nämlich, also die hat das Bauerntruhe haben wollen und die hat dann den Flachs drinnen gesehen, die Zöpfe. Und der Bauer hat es ihr dann gegeben und sie hat dann ein Kunstprojekt draus gemacht und hat diese Zöpfe in alle Welt verschickt. Und jetzt kann man schauen, was die Kanadier, die Amerikaner, die Japaner, sogar in Afrika unten die Leute, aus diesen Mühlviertler 100-jährigen Flachs, was die Bertha damals gemacht hat, was die daraus gemacht haben. Das ist schon ein Wahnsinnsprojekt, einfach wenn man denkt, Mühlviertler 100 Jahre, vor 100 Jahren hat die das angebaut und hat die das eben versponnen.
Der holt ja so viel.
Wer nun Lust auf den eigenen Flachs bekommen hat, Christiane von Faser und Farbe bietet nächstes Jahr den Workshop Flachs-Jahreskreis 2023 an. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Auch wenn der Brecheltag vorüber ist, gibt es noch bis zum 31.10.2022 die Sonderausstellung Squant zwischen Handwerk, Funktion und Mode zu sehen. Ein Besuch lohnt sich wirklich. Der Besuch dieses Museums lohnt sich auch fürs Preppern, denn unsere Vorfahren wussten ganz genau, wie man ohne Strom überlebt. Sie überlebten Pandemien, Wirtschaftskrisen und Kriege. Wir können wirklich von ihnen lernen. Und nun zu meinen Veranstaltungstipps. Im Freilichtmuseum Stübing finden wieder Kurse statt. So gibt es den Kurs Stopfen, Flicken und Stricken am 29.10.2022 von 9 bis 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen. Am 30.10.2022 erfährt man allerhand zum Brauchtum zu Allerheiligen. Und so kann man auch die Kunst des Allerheiligen Striezelbackens lernen. Von 9 bis 14 Uhr. Auch hier ist keine Anmeldung erforderlich. Und während die Eltern die Striezel backen, dürfen sich die Kinder beim Kürbislotterschnitzen austoben. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at auch unter den Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Dei Wuin oder die Steiermark spinnt.